Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 1. Grundlagen und Störungswissen. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 2: Diagnostik und Klassifikation. Von Winfried Rief und Nicola Stenzel. Abschnitt 2.1: Einführung. Das Stellen einer korrekten Diagnose ist Basis für eine korrekte Behandlung. Daneben dienen Diagnosen jedoch auch einer vereinfachten Kommunikation zwischen verschiedenen Behandlern und entsprechen dem Bedürfnis nach Reduktion der komplexen Informationen im Kontakt mit Patienten. Auch für die Forschung haben Diagnosenkataloge eine große Rolle gespielt. Gerade in den letzten 30 Jahren wurden viele Forschungsfragen an einzelnen Diagnosen festgemacht, sodass viele diagnosebezogene Erkenntnisse vorliegen. Sowohl für die Entscheidung Pharmakotherapie versus Psychotherapie als auch für die Entscheidung, welche Form und welche Module die Psychotherapie beinhalten soll, sind grundlegende Informationen über die Diagnose von Relevanz. Neben diesen Vorteilen einer diagnostischen Klassifikation muss jedoch auch berücksichtigt werden, dass Diagnosen im psychischen Bereich keine abgeschlossenen Entitäten sind, wie man es sich oftmals von medizinischen Diagnosen erhofft. Diagnosen von psychischen Erkrankungen beschreiben in aller Regel eher Prototypen, die in der klinischen Praxis jedoch häufig überlappen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass bei genauer Diagnostik viele Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht nur eine Diagnose erhalten, sondern mehrere Diagnosen. Dies wird als, in Anführungszeichen, Komorbidität bezeichnet. Komorbidität beschreibt das Vorliegen verschiedener Erkrankungen bei einer Person. Nach dem Komorbiditätsprinzip sollen bei einem Patienten so viele Diagnosen gestellt werden, wie für die Gesamtbeschreibung der klinischen Problematik notwendig sind. Teilabschnitt 2.1.1. Wie kommt man zu einer Diagnose? Definition. Mit dem Begriff Klassifikation bezeichnet man im Allgemeinen die Einordnung von Phänomenen, die bestimmte gemeinsame Merkmale haben, in ein nach Klassen gegliedertes System. Im Rahmen des diagnostischen Prozesses werden bestimmte Merkmale oder Individuen in diagnostische Klassen bzw. in Kategorien eines bestehenden Klassifikationssystems eingegliedert. Definition Ende. Im diagnostischen Prozess werden zuerst Symptome exploriert. Treten bestimmte Symptome gehäuft gemeinsam auf, spricht man von einem Syndrom. So kann als Einzelsymptom zum Beispiel körperliche Inaktivität gewährt werden. Tritt körperliche Inaktivität gemeinsam mit affektiver Verstimmung auf sowie mit Interessenverlust, so könnte man von einem depressiven Syndrom sprechen. Ein depressives Syndrom für sich genommen rechtfertigt noch nicht die Diagnose Depression, sondern kann auch bei anderen Erkrankungen vorkommen, in Klammern zum Beispiel schizoaffektive Psychose, Zustand nach Schädel-Hirntrauma. Liegt ein bestimmtes Syndrom vor, müssen deshalb weitere Einschluss- und Ausschlusskriterien geprüft werden, um zu entscheiden, ob die Kriterien einer Diagnose erfüllt werden. Somit lässt sich der Prozess der diagnostischen Klassifikation vereinfachen. Vom Symptom zum Syndrom zur Diagnose. Die Diagnosestellung selbst kann des Weiteren ähnlich wie andere psychodiagnostische Prozesse auf ihre Gütekriterien hin überprüft werden. Auch hier ist möglichst hohe Reliabilität und Validität zu fordern. Besondere Bedeutung für die Güte einer Diagnosestellung hat die Inter-Rater-Reliabilität, also die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit zwei Diagnostiker bei einem Patienten zur selben Diagnose kommen. Hierfür wird üblicherweise der statistische Kennwert Cohen's Kappa berechnet. Gerade ältere Klassifikationssysteme, in Klammern zum Beispiel ICD-9, sind zu Recht für ihre niedrige Inter-Rater-Reliabilität kritisiert worden, in Klammern zum Beispiel Diagnosen wie neurotische Depressionen. Mit anderen Worten, hatten zwei unabhängige Diagnostiker denselben Patienten untersucht und einer der beiden stellte die Diagnose neurotische Depression, so war es hochwahrscheinlich, dass der andere Diagnostiker zu einer anderen Diagnose kam. Aus diesem Grund war eine grundsätzliche Überarbeitung des diagnostischen Ansatzes notwendig. Moderne Klassifikationssysteme zeichnen sich durch eine operationalisierte und kriteriumsorientierte Diagnostik aus. Kriteriumsorientierte Diagnostik bezeichnet, dass bei der Diagnosestellung klare Kriterien berücksichtigt werden, die möglichst exakt exploriert oder beobachtet werden können. In Klammern, Beispiel, Vorliegen einer depressiven Verstimmung die meiste Zeit über mindestens 14 Tage als ein Kriterium zur Diagnose einer depressiven Episode. Operationalisierte Diagnostik bezeichnet die explizite Vorgabe von Ein- und Ausschlusskriterien und von diagnostischen Entscheidungs- und Verknüpfungsregeln. So kann definiert werden, dass für eine bestimmte Diagnose mindestens 4 von 12 Kriterien vorliegen müssen, in Klammern vergleiche Panikattacken. Ein anderes Beispiel kann sein, dass bei Vorliegen einer Suchterkrankung gegebenenfalls körperliche Beschwerden darunter zu subsumieren sind und nicht als in Anführungszeichen somatoforme Störungen diagnostiziert werden. Das amerikanische Klassifikationssystem DSM Römisch 2, in Klammern American Psychiatric Association, war das erste Klassifikationssystem für psychische Erkrankungen, das konsequent eine operationalisierte und kriteriumsorientierte Diagnostik umsetzte. Das Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation WHO, ICD, hat in seiner 10. Revision dieses Grundprinzip der Klassifikation psychischer Erkrankungen mit übernommen. Da beide Systeme in ihren aktuellen Versionen, in Klammern DSM Römisch 4 und ICD-10, substanzielle Relevanz haben, sollen sie weiter unten näher vorgestellt werden. Teilabschnitt 2.1.2. Wann ist jemand psychisch krank? Die Frage, ob und wann ein psychischer Zustand als Krankheit zu bezeichnen ist, ist nicht einfach zu beantworten. Alle Menschen müssen von Zeit zu Zeit Phasen durchleben, in denen es ihnen psychisch nicht gut geht, in denen Probleme vorliegen, die sie bedrücken, wie etwa Trennungen von Partnerschaften, die sie in eine Krise stürzen, etc. Wann werden solche Zustände als normales menschliches Erleben interpretiert? Wann sollte man von einer Krankheit sprechen? Zur Definition, was normal ist, bieten sich 5 Normalitätsbegriffe an. Erstens, Idealnorm. Diese definiert normal als einen Zustand einer vordefinierten Vollkommenheit. Bestes Beispiel hierfür ist eine frühere, in Klammern nicht mehr aktuelle, Definition von Gesundheit der WHO, die Gesundheit als Zustand vollständigen körperlichen, seelischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens umschrieb. Diese Definition aus den 50er Jahren hat einen gravierenden Nachteil. Die meisten Menschen leben die meiste Zeit ihres Lebens nicht in diesem paradiesischen Zustand, sodass nach einem solchen Normalitätsbegriff kaum jemand gesund wäre. Zweitens, statistische Norm. Hierbei wird als Normalität definiert, wenn sich Menschen in einem bestimmten Bereich um den Mittelwert eines Merkmals befinden. So könnte man definieren, dass jemand normal groß ist, wenn er im Bereich der durchschnittlichen Größe seiner Alters- und Geschlechtsgruppe plus minus eine Standardabweichung liegt. Die statistische Norm spielt zum Beispiel eine Rolle bei der Definition von Unter- und Übergewicht, bei der Definition von Bluthochdruck und bei vielen anderen Merkmalen der Medizin. In diesen Fällen ist oftmals bekannt, dass das zugrunde liegende Merkmal in seinem Extrembereich Krankheit bedeutet oder ein Hinweis dafür sein kann. Allerdings ist nicht bekannt, ab welchem Grenzwert man den Trennungsstrich ziehen sollte zwischen Gesundheit und Krankheit. Drittens, soziale Norm. Manche Verhaltens- und Erlebensweisen sind durch die Werte einer Gesellschaft definiert. Manches ist in bestimmten Kulturen normal, vor anderem kulturellen Hintergrund jedoch nicht. So gilt es in Deutschland als nicht normal, nackt durch Großstädte zu gehen, während es in anderen Kulturen völlig unauffällig wäre. In diesem Sinne ist beispielsweise normales versus nicht normales Sexualverhalten sehr stark durch gesellschaftliche Normen definiert. Klassifikationssysteme wie ICD-10 versuchen, soziale Normsetzungen eher nicht zu berücksichtigen, um in verschiedenen Kulturen Gültigkeit zu haben. Viertens, subjektive Normen. Hierbei legt das Individuum selbst fest, was für es normal ist. Dies ist wichtig, um zu verstehen, wann eine einzelne Person glücklich oder unglücklich ist. Dies hängt oftmals von ausgesprochen individuellen Ansprüchen ab. Allerdings sind individuelle Normen für Gesundheitssysteme nicht sinnvoll einsetzbar, da eine Gesellschaft individuumsübergreifende Definitionen präferiert. Fünftens, funktionale Norm. Hierbei spielt eine Rolle, ob jemand die ihm zugetragenen Funktionen erfüllen kann. Jemand wird demnach als krank definiert, wenn er zum Beispiel nicht mehr arbeiten, soziale Beziehungen eingehen oder genießen kann. Die gängigen Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM Römisch 4 orientieren sich in weiten Bereichen an diesem Konzept der funktionalen Norm zur Definition, was gesund und was krank ist. Abschnitt 2.2. Kategoriale versus dimensionale Diagnostik. Diagnosen wie Schizophrenie werden vergeben, als wären es kategoriale Einheiten. Dadurch wird nahegelegt, dass es zwei klar zu trennende Zustände gibt. Entweder jemand ist gesund oder es liegt die Krankheit XY vor. Man nennt dieses Vorgehen kategoriale Diagnostik. Dabei werden psychische Störungen als diskrete, klar voneinander und von der Normalität abgrenzbare und unterscheidbare Störungseinheiten beschrieben. Diese in Anführungszeichen Dichotomisierung des Krankheitsbegriffs ist jedoch bei den meisten psychischen Erkrankungen nicht angemessen. Vielmehr sind die Krankheitsmerkmale in aller Regel dimensional verteilt, sodass es einen kontinuierlichen Übergang zwischen gesund und krank gibt. Diese Tatsache wird in der dimensionalen Diagnostik berücksichtigt. Dabei werden psychische Merkmale einer Person entlang eines Kontinuums erfasst und beschrieben. Moderne Klassifikationssysteme versuchen, diesem dimensionalen Aspekt von psychischen Krankheiten immer mehr Rechnung zu tragen. Viele psychometrische Instrumente erbringen ebenfalls eher dimensionale Ergebnisse, in Klammern zum Beispiel Depressivitätsscores. Demgegenüber wird in der Kommunikation zwischen Behandlern die Verwendung von Diagnosen im Sinne von kategorialen Variablen in aller Regel aus ökonomischen Gründen bevorzugt. Abschnitt 2.3. Das amerikanische Klassifikationssystem DSM Römisch 4. Das amerikanische Klassifikationssystem für psychische Erkrankungen DSM, in Klammern Diagnostic and Statistical Manual of Mental Diseases, wird von Wissenschaftlern sehr geschätzt, da es in verschiedenen Bereichen stärker auf Forschungsergebnisse aufbaut als das international eingesetzte ICD-10. Das aktuell gültige DSM Römisch 4-TR zeichnet sich auch durch eine multiaxiale Diagnostik aus, sodass diagnostische Einschätzungen auf verschiedenen Ebenen vorzunehmen sind. Achse 1 – Diagnostik der klinischen Störungen. Achse 2 – Diagnostik von geistiger Behinderung und Persönlichkeitsstörungen. Achse 3 – Diagnostik der medizinischen Krankheitsfaktoren. Achse 4 – Diagnostik der psychosozialen Probleme, in Klammern zum Beispiel im sozialen Umfeld, Ausbildung, Beruf, Wohnung, Rechtssystem. Achse 5. Diagnostik des globalen Funktionsniveaus, in Klammern, hier wird in aller Regel die Skala Global Assessment of Functioning, in Klammern GAF, zu Hilfe genommen, die in einem Bereich von 1 bis 100 anzeigt, wie stark jemand durch die Erkrankung in seinen psychosozialen Funktionen beeinträchtigt ist. Höhere Werte entsprechen einer besseren Funktionsfähigkeit. Ein Beispiel für eine polyaxiale Diagnostik ist in Tabelle 2.1 im gedruckten Buch aufgeführt. Wie aus diesen Beispielen ersichtlich wird, definiert das DSM Römisch 4-TR für jede Diagnose einen Zahlencode, der zur Abkürzung verwendet werden kann. Die Codes für die psychischen Erkrankungen orientierten sich hierbei an ICD-9, während ICD-10 eine neue Codierungsrichtlinie verwendet. DSM Römisch 4-TR ist des Weiteren in diagnostische Kategorien aufgeteilt. So findet sich eine eigene Kategorie für Schizophrenie und andere psychotische Störungen, während Angststörungen, in Klammern einschließlich Panikstörung, Agoraphobie, posttraumatischer Belastungsstörung, sozialer Phobie, eine andere diagnostische Kategorie darstellen. Abschnitt 2.4. Das internationale Klassifikationssystem ICD-10. Die Weltgesundheitsorganisation WHO gibt einen Katalog zur Klassifikation von Krankheiten heraus, der zurzeit in der 10. Revision zur Verfügung steht, in Klammern International Classification of Diseases, ICD-10. Im Gegensatz zum DSM steht hierbei weniger die wissenschaftliche Fundierung im Vordergrund, als vielmehr die Kompromissfindung und Anpassung an die verschiedenen Kulturen dieser Erde. ICD-10 deckt alle Krankheiten ab, nicht nur die psychischen Erkrankungen. In Deutschland ist die Diagnosestellung nach ICD-10 von Krankenkassen und Rentenversicherungsträgern verpflichtend eingeführt worden. Dies bedeutet, dass jeder Arzt oder Psychotherapeut Diagnosen nach diesem Klassifikationskatalog stellen muss. Wegen der Komplexität von Klassifikationssystemen, vor allem wenn alle körperlichen Erkrankungen ebenfalls mit abgedeckt werden, wurden zwei unterschiedlich differenziert ausgearbeitete Klassifikationskataloge für ICD-10 vorgestellt. Eine Wissenschaftlerversion mit genau ausformulierten einzelnen Kriterien sowie eine Praktikerversion, die eher einfach umschreibende Definitionen der einzelnen Krankheitsbilder enthält. ICD-10 teilt die einzelnen Krankheiten in verschiedene Kapitel ein, die oftmals sehr stark von ärztlichen Spezialisierungen sowie Organsystemen geprägt sind, in Klammern zum Beispiel H00 bis H95, für Augen- und Ohrenerkrankungen. Jedes Kapitel ist durch einen Code, der mit einem fest definierten Buchstaben beginnt, gekennzeichnet. Psychische Erkrankungen sind durch sogenannte F-Codes charakterisiert. Nach diesem Buchstaben charakterisieren zwei Zahlen die in diesem Unterkapitel beschriebenen Störungen, in Klammern zum Beispiel F30 bis F39 für affektive Störungen. Anschließend folgen bis zu zwei Stellen nach dem Komma, die die genaue Diagnose charakterisieren, in Klammern zum Beispiel Agoraphobie mit Panikstörung F40.01. ICD-10 erlaubt nationale Adaptionen, sodass in Deutschland die gültige Version unter dem Stichwort ICD-10-GM in Klammern für German Modification zu finden ist. So wurde in der deutschen Ausgabe die neue Diagnose F45.41, chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren, aufgenommen, die sich in anderen Ländern nicht im ICD-10 findet. Trotzdem ist diese neu eingeführte Diagnose für Deutschland verbindlich und wurde in die Leistungskataloge der Behandlungseinrichtungen aufgenommen. Abschnitt 2.5. Verfahren zur Klassifikation psychischer Erkrankungen. Der qualitativ beste Weg, um zu einer sicheren Diagnose von psychischen Erkrankungen zu kommen, ist die Verwendung von strukturierten und standardisierten klinischen Interviews. Kaum jemand ist in der Lage, wirklich alle detaillierten Einzelkriterien von Diagnosen der kompletten Klassifikationssysteme im Kopf zu haben. Dadurch ergeben sich bei den Spontandiagnosen von Klinikern systematische Probleme, in Klammern zum Beispiel gehäuftes Übersehen von Komorbiditätsdiagnosen. Um diese Probleme zu verhindern, wurden entsprechende Interviewleitfäden ausgearbeitet und evaluiert. Zu den häufigsten klinischen Interviews für die Diagnostik psychischer Störungen zählen: strukturiertes klinisches Interview für DSM-Diagnostik in Klammern SCID 1. Dieses ist vor allem auf DSM römisch 4 zugeschnitten und fordert vom Interviewer gewisse klinische Expertise. In der gleichen Tradition wurde auch ein strukturiertes Interview zur Erfassung von Persönlichkeitsstörungen entwickelt, in Klammern SCID 2. Composite International Diagnostic Interview, in Klammern CD. Der Vorteil des CD liegt darin, dass sowohl DSM- als auch ICD-Diagnosen aus dem Bereich psychischer Erkrankungen geprüft werden können. Während das zuvor genannte SCID bereits einiges an klinischer Erfahrung voraussetzt, kann das CD auch von speziell geschulten Laien eingesetzt werden. Allerdings zählt es zu den aufwendigsten Verfahren für die Klassifikation. Diagnostic Interview Schedule, in Klammern DIS, Schedules for Clinical Assessment and Neuropsychiatry, in Klammern SCAN. Das DIS ist ein standardisiertes Instrument zur Diagnosestellung, das aufgrund seines hohen Strukturiertheitsgrades auch von geschulten Laien angewendet werden kann. Das SCAN-System ist ein Instrument, das sowohl eine Klassifikation der wichtigsten psychiatrischen Störungsbilder des Erwachsenenalters, in Klammern kategoriale Diagnostik, als auch eine umfassende dimensionale Beschreibung psychopathologischer Symptomatik ermöglicht. Diagnostisches Interview für psychische Störungen, in Klammern DIPS. Dieses Interviewverfahren stammt ursprünglich aus der Angstforschung, wurde dann jedoch für andere psychische Erkrankungen ausgeweitet. Da alle diese Interviewverfahren relativ aufwendig sind, stellt sich die Frage nach ökonomischen Kurzverfahren. So wurde zum Beispiel für das DIPS eine Kurzversion entwickelt, in Klammern Mini-DIPS, die ähnlich gute Gütekriterien erreicht wie die Langversion. Eine ökonomische Alternative zu diesen Verfahren stellen die internationalen Diagnose-Checklisten für ICD-10 und DSM römisch 4 dar. Deren Strukturierungsgrad ist deutlich geringer als bei den ausgearbeiteten vorhergenannten Interviews, dennoch werden alle Einzelkriterien berücksichtigt. Falls ein Patient die Hauptkriterien einer Diagnose nicht erfüllt, kann direkt zur nächsten Diagnose gesprungen werden. Dadurch wird das Verfahren ökonomischer. Abschnitt 2.6. Der diagnostische Prozess. Teilabschnitt 2.6.1. Was soll diagnostiziert werden? Im Rahmen der Diagnostik sollte man zur Klassifikation der psychischen Erkrankungen kommen, in Klammern, wie bereits weiter oben dargestellt. Dies ist jedoch nicht das einzige Ziel der Diagnostik. Durch die Diagnostik soll auch das Grundverständnis für die vorliegende Erkrankung und die beeinflussenden Bedingungen gewonnen werden und es sollte nach Möglichkeit auch eine Therapieplanung darauf aufbauen. Zum Verständnis der Entstehungsgeschichte und Chronifizierung von psychischen Erkrankungen ist die Unterscheidung folgender Faktoren essentiell: prädisponierende Faktoren, auslösende Faktoren und aufrechterhaltende Faktoren. Prädisponierende Faktoren können sowohl biologischer Art, in Klammern zum Beispiel genetische Risikokonstellation, angeborene psychophysiologische Hyperreagibilität, als auch psychologischer Art sein. In Klammern traumatisierende Lebenserfahrungen in der frühen Kindheit, fehlender Aufbau eines sicheren Bindungsstils in Kindheit und Jugend, fehlende Vorbilder für Problembewältigung. Durch solche prädisponierenden Risikobedingungen allein kommt es in aller Regel noch nicht zu einer psychischen Erkrankung. Hierzu müssen oftmals zusätzliche auslösende Ereignisse auftreten, in Klammern akute Lebensbelastung, Tod eines Angehörigen, Hänseleien durch Kollegen. Betrachtet man die Tatsache, dass die meisten Patienten in psychologischer Behandlung zuvor schon mehrere Jahre an einer psychischen Erkrankung leiden, so ist ebenfalls naheliegend, dass zusätzliche aufrechterhaltende Bedingungen zu berücksichtigen sind. Entwickelt die Person zum Beispiel Schon- und Vermeidungsverhalten oder wirkt die Umwelt verstärkend auf Symptomäußerungen ein, so können dies Faktoren zur Verfestigung der Symptomatik darstellen. Die gleichzeitige Berücksichtigung prädisponierender, auslösender und aufrechterhaltender Bedingungen sollte zu einer individuellen Abwägung führen, auf welchen der genannten Aspekte in der Therapie besonders eingegangen werden sollte. So kann es sein, dass gerade bei langjähriger Chronifizierung die auslösenden Bedingungen vollständig an Relevanz verloren haben, dafür jedoch die aufrechterhaltenen Bedingungen von zentraler Bedeutung für die Therapieplanung sind. Ist die Erkrankung relativ kurzfristig aufgetreten, so werden vor allem auslösende Faktoren zu berücksichtigen sein. Hinsichtlich prädisponierender Faktoren ist zu prüfen, ob sie zu einer weiteren Aufrechterhaltung der Erkrankung beitragen, in Klammern zum Beispiel vorhandene Selbstvorwürfe bezüglich Kindheitsproblemen, und ob eine Veränderbarkeit dieser prädisponierenden Faktoren besteht. Teilabschnitt 2.6.2 Psychometrische Diagnostik. Als Diagnostiker sollte man sich nach Möglichkeit nicht nur auf eine einzige Erhebungsmethode, in Klammern zum Beispiel diagnostisches Gespräch, verlassen, sondern zur weiteren Informationssammlung und Gegentestung zusätzliche Datenquellen einsetzen, in Klammern multimethodale Diagnostik. Hierzu bieten sich validierte psychometrische Instrumente, Fragebögen, visuelle Analogskalen etc. an, jedoch auch systematische Verhaltensbeobachtung und die Erhebung von Fremdanamnesen, in Klammern zum Beispiel Exploration der Angehörigen. Auch sollte in vielen Fällen eine neuropsychologische Diagnostik in Erwägung gezogen werden, da viele Patienten mit psychischen Störungen über Aufmerksamkeits- und Gedächtnisdefizite klagen, die objektiv geprüft werden sollten. Teilabschnitt 2.6.3 Verhaltens- und Bedingungsanalyse. Das SORKC-Modell. Um die Aufrechterhaltung des problematischen Verhaltens in der Gegenwart zu systematisieren und darauf aufbauend eine Therapieplanung abzuleiten, hat sich das sogenannte SORKC-Modell bewährt. Im SORKC-Modell werden die aktuell ablaufenden problematischen Verhaltensweisen nach folgenden Prozessaspekten analysiert. S gleich situative Merkmale, in Klammern zum Beispiel externe Merkmale der Problemsituationen oder interne Zustände, die Problemsituationen auslösen. O ist gleich Organismusvariablen, in Klammern biologische Dispositionen, Aufmerksamkeitsprozesse, Bewertung von Situationsmerkmalen. R ist gleich Reaktionskomponenten, in Klammern hierbei vor allem Unterscheidung berücksichtigen in motorische, kognitive, emotionale und physiologische Reaktionskomponenten. Auf diese Reaktionen erfolgen Konsequenzen K, die in irgendeiner Form verstärkend sein können, in Klammern zum Beispiel direkte Zuwendung auf Schmerzverhalten bei Patienten mit chronischem Schmerzsyndrom, negative Verstärkung durch Kontrollverhaltensweisen bei Patienten mit Zwangsstörungen. Art und zeitliche Verhältnisse dieser oftmals verstärkenden Konsequenzen werden abschließend in den sogenannten Kontingenzverhältnissen C festgelegt, in Klammern zum Beispiel prompte positive Verstärkung, intermittierende Verstärkung, langfristige Einflüsse, kurzfristig negative Verstärkung bei langfristiger Problemchronifizierung. Die genaue Analyse von problematischen Situationen, die als relevant für die psychische Störung eingeschätzt werden, wird auch als Mikroanalyse bezeichnet. Diese wird unterschieden von der Makroanalyse, welche nicht einzelne spezifische Situationen näher analysiert, sondern eher übergeordnete Regelmäßigkeiten. Beispiele für Makroanalysen sind die Plananalyse und die Schemaanalyse. Bei der Schemaanalyse wird versucht, kognitive Schemata der Patienten zu analysieren. Dies sind kognitive Grundstrukturen, die das individuelle Verhalten formen. In Klammern zum Beispiel, ich möchte immer erfolgreich sein, ich möchte von allen Menschen immer gemocht werden. Nur wer beruflich erfolgreich ist, ist ein wertvoller Mensch. Aus den mithilfe der Mikro- und Makroanalyse gewonnenen Erkenntnissen über problematisches Verhalten und Erleben von Patienten mit psychischen Störungen lässt sich in aller Regel ein Therapieplan ableiten. Dieser kann eine Gewichtung beinhalten. Zum Beispiel können besonders situative Merkmale S beeinflusst werden, in Klammern zum Beispiel Stimuluskontrolle bei Personen mit schwerem Übergewicht, indem Nahrungsmittel nicht permanent frei verfügbar herumliegen. Es können vor allem Organismusvariablen O verändert werden, in Klammern zum Beispiel individuelle Bewertungsprozesse, Selbstwertgefühl, Vulnerabilitäten aufgrund von ungünstigen Sozialisationsprozessen. Und es kann die Reaktion R, zum Beispiel in Form einer Verhaltensänderung, beeinflusst werden, in Klammern zum Beispiel Abbau von Vermeidungsverhalten bei Angstpatienten. Durch Beeinflussung der Kontingenzverhältnisse und Konsequenzen auf das Verhalten, in Klammern zum Beispiel Abbau der emotionalen Zuwendung von Angehörigen bei Schmerzpatienten auf Schmerzäußerungen hin, kann ebenfalls auf eine Verbesserung der Gesamtsituation hingearbeitet werden. Somit kann eine systematische Diagnostik und Klassifikation direkt in die Therapieplanung übergehen, an die sich dann die Durchführung psychologischer Interventionen anschließt.